Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. In Ermangelung eines selbigen Gegenstandes habe ich gedacht, fragen wir einfach mal die zwei Herren. Hey, halt ihr zwei, Jungs, bleibt mal geschwind hier, dann dürft ihr gleich abmarschieren. Ihr esst doch sicher auch gern Pommes, oder? Ja, wusste ich doch, wie ich auch hier. Also, was braucht's denn zu Pommes, dass sie richtig schmecken? Na, siehst du. Und wie ist denn das, wenn du da jetzt so eine große Tube, wir haben nur Gläser, also deswegen konnte ich das nicht mitbringen. Wenn du eine Tube hast, Mayo oder Ketchup, wie kriegst du denn das Zeug da raus? Schneidest du da ab oder wie? Draufdrücken. Ja, sauber. Und dann sollten wir vorher den Deckel noch runter machen, ne? Okay. Ja. Also, ich drücke. Da gibt's Druck auf die Tube. Und dann kommt vorne was raus. Jetzt dürft ihr gehen. Aber ihr könnt auch noch ein bisschen bleiben, wenn ihr wollt. Also. Wie ist denn das mit der Zahncreme? Genauso. Ich mache den Deckel runter und drück hinten drauf. Und dann manchmal fängt's dann richtig rauszulaufen an. Was passiert denn wohl, wenn wir unter Druck stehen? Wenn da einer drückt? Gibt es auch irgendwo so ein Ventil, wo dann irgendwas überschäumt, nicht? Das könnte man ja sagen. Ich denke an die Mutter mit drei kleinen Kindern, wo der Mann auf Montage ist und die kommt ganz schön unter Druck. Das heißt, der Student, der in der Examensprüfung kurz vorher Grippe kriegt, der steht auch ganz schön unter Dampf und Druck. Da ist der Lehrer, der seine Abituraufgaben schreiben lassen muss und ist mit dem Fahrrad zur Schule unterwegs und nun just fährt er da rum und Plattfuß. Druck auf den Kessel. Druck erzeugt auch immer Angst. Es gibt ja viele Situationen, in denen wir unter Druck geraten. Wie steht es denn da mit unserem Glauben, wenn es da zu Druckerscheinungen kommt? Der Nachbar zeigt bloß noch den Vogel. Der Kollege im Arbeitsbereich spottet, was, am Sonntag, da gehen wir doch Tennis spielen, früh morgens um 9. Was hast du gemacht? Ah, im Fernsehen gab es am 9.01.2018 eine Doku von Arte, das ist ja relativ selten, mit dem Titel Christen in arabischen Ländern. Man hätte eigentlich sagen sollen, verfolgte Christen, aber den Titel hat man dann sich verschwiegen. Dort verschwindet ja langsam die Christenheit, die auch in der Minderzahl ist. Und wenn dort einer den Mund aufmacht, dann wird's eng. Christen werden dort verfolgt, gedemütigt, ausgegrenzt, getötet. Kaum einer nimmt das in der Öffentlichkeit wahr. Gestern war auch der Marsch des Lebens in Berlin wieder. Kleine Randnotiz, wenn überhaupt. Das Christentum wird verschwiegen. Und wer die Nachrichten von oben durchliest, der wird sich fragen, ja, wie können denn die Geschwister in diesen Drucksituationen der Verfolgung dort überhaupt in ihrem Glauben standhalten? Und auch das muss für uns die Frage heute sein, worauf wir eine Antwort erhalten wollen. In unserer Geschichte gibt es ja auch den großen Druck- und Angstmacher, würde ich ihn mal nennen, Nebukadnezar heißt er. Wir haben ja jetzt schon mal bis 18 gelesen. Ich habe gedacht, dass es so an einem Stück ein bisschen lang ist. Da fängt man dann das Träumen an. Deswegen habe ich gedacht, nehmen wir zwei Stückchen da draus. Ich wollte mal drei Musketiere, habe ich sie genannt, die drei Herren. Die wird es ja eigentlich so eine klassische Kinderstundengeschichte heute. Aber wir wollen daraus mehr machen. Ich lese dann von 19 bis 30. Wir wollen dann den Irrsinn von Nebukadnezar aussparen. Das wäre ein extra Kapitel. Also, wer mitlesen möchte, Daniel 3, 19, folgende bis 30. Da wurde Nebukadnezar voll Grimm. Der Ausdruck seines Angesichts veränderte sich gegenüber Sadrach, Mesach und Abednego. Der befahl, man solle den Ofen 7-mal heißer machen, als man sonst zu tun pflegt. Er befahl den besten Kriegsleuten, die in seinem Heer waren, Sadrach, Mesach und Abednego zu binden und in den glühenden Ofen zu werfen. In diesem Kapitel Daniel 3, 1 bis 30 haben wir 13 Mal die Erwähnung dieser drei Musketiere. Also es ist doch erstaunlich, in 30 Versen 13 Mal diese Namen hier genannt. Da muss es doch was auf sich haben. Und da wurden diese Männer in ihren Mänteln, Hosen und Hüten, ihrer ganzen Kleidung gebunden und in den glühenden Ofen geworfen. Weil das Gebot des Königs so streng war, schürte man das Feuer im Ofen so sehr, dass die Männer, die Sadrach, Mesach und Abednego hinaufbrachten, von den Feuerflammen getötet wurden. Aber die drei Männer, Sadrach, Mesach und Abednego, fielen hinab in den glühenden Ofen, gebunden wie sie waren. Da entsetzte sich der König Nebukadnezar, fuhr auf und sprach zu seinen Räten: Haben wir nicht drei gebunden ins Feuer reingeworfen? Sie antworteten und sprachen zum König: Ja, König. Er antwortete und sprach: Ich sehe aber vier frei im Feuer rumgehen. Sie sind unversehrt. Und der vierte sieht aus, wie wenn er ein Sohn der Götter wäre. Nebukadnezar trat vor die Tür des glühenden Ofens und sprach: Sadrach, Mesach und Abednego, ihr Knechte des höchsten Gottes, tretet heraus und kommt her. Da traten Sadrach, Mesach und Abednego heraus aus dem Feuer. Und die Fürsten, Würdenträger, Statthalter, Räte des Königs kamen zusammen und sahen, dass das Feuer den Leibern dieser Männer nichts hatte anhaben können, ihr Haupthaar nicht versengt, ihre Mäntel nicht versehrt waren. Ja, man konnte keinen Brand an ihnen riechen. Da fiel Nebukadnezar, fing an und sprach: Gelobt sei der Gott Sadrachs, Mesachs und Abednegos, der seinen Engel gesandt und seine Knechte gerettet hatte, die ihm vertraut und des Königs Gebot nicht gehalten haben, sondern ihren Leib preisgegeben. Sie wollten keine anderen Götter verehren und anbeten allein ihren Gott. So sei nun dieses Gebot: Wer unter allen Völkern und Leuten aus so vielen verschiedenen Sprachen den Gott Sadrachs, Mesachs und Abednegos lästert, der soll in Stücke gehauen und sein Haus in einen Schutthaufen gemacht werden, denn es gibt keinen anderen Gott als den, der so erretten kann. Und er gab Sadrach, Mesach und Abednego große Macht im Lande Babel. Herr, lass uns jetzt von diesem Glauben lernen. Amen. Ja, mein erster Punkt, den habe ich genannt: Die drei Musketiere werden verschleppt. Nebu, ich nenne ihn einfach kurz Nebukadnezar, dann wissen wir als Schwaben immer sparsam, war ein glänzender Politiker und ein genialer Stratege. Über 40 Jahre lang hat er die Herrschaft dort in Chaldea aufrechterhalten. Nach seinem glänzenden Sieg gegen den ägyptischen Necho, das war so ein Gegenspieler, hat er 587 vor Christus Jerusalem erstürmt, belagert, geschliffen, geplündert und den Tempel, ja, wie soll ich sagen, eingeebnet. Die Schatzkammer natürlich vorher ausgeraubt. Sondierungsverhandlungen, dafür war dieser Nebukadnezar nicht der geeignete Mann. Was er gesagt hat, wurde gemacht. Alles andere waren Fremdwörter für ihn. Die gefangenen Juden, die Elite hat er mitgenommen und die Handwerker, die hat er natürlich gebraucht, werden als Bautrupp verschleppt und abkommandiert. Und jetzt waren da so vier adelige Teenager auch dabei. Daniel und seine drei Freunde haben den langen Trek vom Jordan bis zum Euphrat mitgemacht und auch noch überlebt. Das sind ungefähr, wenn man so rechnet, 1000 Kilometer Luftlinie. Das macht man nicht mal in einem Sonntagsspaziergang. Die vier Buben waren kluge Köpfe und deswegen hat Nebu sie an der Uni in Babylon das Wissen der damaligen Zeit auch studieren lassen. Sie haben ihr Examen mit Summa Cum Laude bestanden, der König war entzückt. Und zur besseren Integration hat man auch diesen vier jungen Leuten auch neue Namen gegeben. Nicht, da war alles neu dann, nicht nur die Umgebung, die Namen, das Essen war neu. Also alles wurde angepasst an das Neue. Daniel hieß Daniel, Gott ist mein Retter. Er wurde dann Belsazar genannt, Belatashusur, beschützt mein Leben, ich kann es fast nicht aussprechen, beschützt mein Leben, also es wird angepasst an die damaligen Götter. Der Hanania, Gott ist gnädig, wurde genannt Sadrach, ich bin sehr in Ehrfurcht vor den Göttern des Landes. Misael, wer ist der Gott, dem ich zugehöre? Mesach heißt er jetzt, ich bin gering geachtet. Und Asarja, Gott ist mein Helfer, ein herrlicher Name. Aber was wurde daraus gemacht? Abednego, der Knecht des Nebo. Also wir sehen, wenn man Leute integrieren möchte, dann muss man ihnen alles nehmen, was sie so nicht nur an sich haben, sondern auch in sich haben. Wie sie zum ersten Mal ihren Glauben eigentlich richtig bewähren mussten, haben wir in Daniel 1 gesehen, nicht? Da sollten sie die Kost des Landes probieren, nicht nur probieren, sondern essen. Und es war ihnen ja unter Todesstrafe versagt, einem Juden hier nicht das zu essen, was letztendlich im 3. Mose aufgeführt war. Unreine Dinge wurden nicht gegessen und da war bei den Babyloniern ja einiges dabei. Und da haben sie, ja, Daniel hat da einen Trick angewendet, eine wunderbare Bewahrung haben sie erlebt. Aber da waren sie schon zum ersten Male geprüft, nicht auf Herz und Nieren, aber es hätte doch auch schief gehen können. Und jetzt sehen wir die drei Musketiere im Dienst. Daniel und seine drei Freunde haben Karriere gemacht, das ist klar. Hohe Verwaltungsbeamte mit Unistudium braucht man auch in der Ferne. Aber was macht ein Herrscher, der Siege errungen hat? Er baut zuerst eine Riesenmauer, ist klar. Und wenn man jetzt Babylon anschaut, das Antike, ich wollte kein Bild bringen, sonst hängt man da zu sehr am Bild dran. 92 Kilometer lang um diese Stadt herum. 30 Meter hoch und circa 30 Meter dick. Es konnten ein viergespänniges Fahrzeug dort oben auf dieser Mauer herumfahren, hieß es. Die Berliner Mauer ist ja eigentlich nur Lego-Spielzeug dagegen gewesen. Er macht nicht nur eine Riesenmauer, er macht auch einen Riesentempel. 7 Stockwerke erst einmal für die Planeten und obendrauf noch wie so eine Penthouse-Wohnung für Baal, den 8. Stock. Und er machte eine Riesenburg mit hängenden Gärten für seine Liebste. Semiramis hieß die Dame. Ja, was man nicht so alles für sein Liebchen macht. Auf jeden Fall, was er auch noch macht, ist viel Schulden. Ist klar, nicht? Aber diese Schulden, die hat er auf die Bautrupps der Sklaven abgewälzt. Und er macht natürlich im gleichen Atemzug, was macht ein Herrscher noch? Er lässt sich ein Bild bauen. Ein Riesenstandbild und wir haben auch die Ausmaße hier in der Ebene Dura. Eigentlich sonst waren dort nur armselige Hütten, aber er hat einfach diese Ebene, die Dura, das ist ein Nebenfluss vom Euphrat, eine Ebene dort. Dort hat er dieses Bild bauen lassen. Eines Tages rückten die Bautrupps an, die Leute schauten, rieben sich die Augen. Was ist jetzt los? Und dann wurde gezimmert, gefeilt, genagelt und es entstand ein Riesenbild. 60 Ellen heißt ungefähr 30 Meter hoch, 3 Meter breit und in Gold überzogen wahrscheinlich, nicht in Natura, ja, das wäre wahrscheinlich zu viel. Und das ist jetzt die Gottheit schlechthin. Ja, er ließ bauen, der Herrscher hat natürlich keine Finger krumm gemacht, das ist auch klar. So wie es dann heißt, die Oper baute Semper. Ja, war ja auch nicht Semper, der die Oper gebaut hat. Und die Pyramiden hat auch nicht der Pharao gebaut, sondern sie lassen immer bauen. Und Stuttgarter Hauptbahnhof, nicht? Wer baut den? Der Teufel, ne? Der hieß damals so, ne? Gebaut werden musste auf alle Fälle. Ja, das war für einen Herrscher die Krone, ja, die noch oben drauf kam. Ein goldenes Ding und dort, wo der Geist Nebukadnezars weht, da steht immer ein übergroßes Bild. Nicht umsonst sagt Gott, du sollst dir kein Bildnis machen. Nebu macht ein übergroßes Bild und niemand kennt so recht das Motiv, aber wir können eigentlich ablesen, dass es ganz bestimmt ein religiöses Motiv gewesen war. Und zum Thron, den er befestigt hatte, gehört gleichzeitig auch noch ein Altar. Das ist einfach so. Thron und Altar stehen immer nebeneinander, eng beieinander. Und zur Machtpolitik gehört die Staatsreligion oder man kann auch sagen die Einheitsreligion. Das haben sie von den alten Römern, nein, die waren ja vor den Römern schon, aber die Römer haben es dann auch nachgemacht. Ja, sie haben gesagt, wie können wir diesen Vielvölkerstaat Rom zusammenschweißen? Haben sie gesagt, wenn wir den Persern und was weiß ich allen ihre Götter nehmen, na, dann haben wir einen Aufstand. Also sollen sie doch machen, ist gar kein Problem, können sie alles tun. Aber jetzt kommt das Zentrum. Wir machen den Kaiserkult als Religion. Man braucht nur ein klein wenig ein Opfer geben und schon ist die Sache gelaufen. Du kannst alles machen wie bisher. Aber das Kaiseropfer ist letztendlich das, was diese großen Religionsverbünde auch in Persien zusammengeschweißt hat. Tja, und wo haben wir heute diese gemeinsame Kapelle? Das ist ja auch die Frage für uns. Man spricht von den sogenannten abrahamitischen Religionen. Nicht? Wir merken, es ist kein ganz neuer Begriff, aber es kommt ja immer wieder auf, die abrahamitischen Religionen, sie wären die Einheitsreligion, in der sich Islam, Judentum, Christentum, alle irgendwo von ihrer Grundlage her vereinen könnten. Die Wurzel, die wäre zusammen. Obwohl der Koran von den Christen ja als den schlimmsten Feinden spricht, ja, das kennt nur fast keiner, nicht, denn diese Sachen will man immer zudecken, sondern man glaubt den Friedenssirenen, wo doch kein Friede ist und wo keiner geblasen wird. Aber es ist ja ein alter Spruch, Juden, Christ und Hottentott, wir glauben all an einen Gott, heißt das so, nicht? Die Einheitsreligion, die muss es bringen. Nathan der Weise hat in der Aufklärung schon dafür gesorgt, dass wir alle diesen Ring, der dann dreifach vorhanden ist, ja, man kann könnte keinen unterscheiden. Nathan der Weise mit seiner Ringparabel lässt grüßen. Wer sagt, dass alle ungefähr gleich sind, ja, der irrt sich aber gewaltig. Abraham ist nach dem Römerbrief der Vater des Glaubens. Und im Christentum geht es um den Glauben allein. Hat uns ja Luther wieder ganz deutlich aufs Papier geschrieben. Ja. Und die Gerechtigkeit vor Gott hat Abraham aus dem Glauben bekommen. All die anderen Religionen sind Werksgerechtigkeitsreligionen. Und das passt einfach nicht zusammen. Und dann hört man ja immer wieder, ja, die Einheit, nicht, wo Jesus sagt, oh, wir sollen alle eins sein, so ein richtiger schöner Einheitsbrei, den wir da machen wollen, nicht? Das hat auch so seine Tücken, weil Jesus damit nicht meint, dass wir ja uns nicht überall, ja, wie soll ich sagen, Schulterschluss und Hände schütteln und Schulterklopfen machen sollen, sondern dass sie in Christus eins sind. Und das lässt sich eben nur auf diese Einheit reduzieren, Jesus allein. Da hat es für alle anderen Sachen keinen Platz. Und diese abrahamitischen Religionen sind leider in der Bibel nicht zu finden. Ja, auch wenn der Islam von Ismael letztendlich aus dieser Linie kommt. Einheit in Christus oder es gibt Krieg, Streit und Unfrieden. Bilder wurden damals nicht nur gemacht, dass man ja sie anguckt und ein bisschen hingeht, sondern in unserem Text heißt es, sie müssen angebetet und aber zuerst eingeweiht werden. Also diese Anordnung, die jetzt unser Nebukadnezar trifft, die Verpflichtung zur Anbetung, alle sollen kommen. Und damit wollte er letztendlich den Vielvölkerstaat stabilisieren und kontrollieren. Er wollte sozusagen alle auf eine Linie bringen. Alle sollten zusammenkommen. Und durch die Weihehandlung wird auch ganz deutlich, dass Nebukadnezar der unumschränkte Herrscher dieses Vielvölkerstaates letztendlich ist und alle ihm zur Verfügung stehen. Die Säle wird in Beschlag genommen bei einer Weihe. Und hier geht es nicht nur um Demonstration, sondern um Religion. Und deshalb befahl er das gesamte Führungspersonal seines Riesenreiches zum Reichstag in die Ebene nach Dura. Wir können uns dieses bunte Spektakel nicht bunt genug vorstellen. Da waren Wagen, Pferde, nicht Diener, Exzellenzen, Visiere, Paladine, alles mögliche, buntes Gemisch, Gesänge, Gedränge und Gepränge ohne Ende. Und die versammelte Menge wurde dann von einem Reichs- oder Regierungssprecher informiert. Ausnahmslos hat jeder seinen Kniefall vor diesem goldenen Bild letztendlich zu machen. Zuerst wurde aufmarschiert, dann wurde gewartet, bis die Enthüllung stattfand. Dann musste gejubelt werden, dann musste niedergefallen werden und dann musste man fröhlich sein. Alles auf Anordnung. Und wer nicht pariert, der stirbt. Das größte Stimmungsmittel bei solch einer Anbetung ist ja immer auch die Musik. Zweimal wird es hier betont. Vorneweg Trompeten, Blasmusik und Marschmusik. Das geht in die Beine. Theo Lehmann sagt, das ist so was Richtiges für Männer ohne Kopf. Ja, die marschieren gerne, sagt er. Das ist mehr für die Frauen, der Harfenklang. Und dann kommt die Zithern, das ist für die zittrigen Alten und ein paar Flöten für die Kinder. Und dann haben wir noch für die jungen Leute die Zimbeln, ja, das sind die Gitarren. Also für jeden Geschmack ist da irgendwas dabei bei dieser Musik. Vom flotten Marsch bis zum feierlichen Hymnus, vom Kleinkind bis zum alten Bock, Schalmeienton und harter Rock. Sicherlich waren auch Trompeten dabei, Trommeln ganz bestimmt. Trommelstöcke können ja auch bei so einer Veranstaltung noch zu anderen Zwecken gedient werden und dann hört man die Engel im Himmel singen. Ja, und wer jetzt nicht mitmacht, wer nicht niederfällt, wer nicht anbetet, tja, was geschieht mit dem? Der Nebu, der Nebukadnezar, der macht nicht nur ein Bild, sondern er macht jetzt auch ernst. Und jetzt wird's auch ernst für die drei Musketiere, Sadrach, Mesach und Abednego. Wer nicht niederfällt, der soll eben in den glühenden Ofen geworfen werden. Nebu war nicht nur Denkmalsetzer, Schatzmeister und er war auch Ofensetzer. Wer nicht hören will, muss fühlen. Wer nicht für Nebukadnezar brennt, der geht selbst in Flammen auf. Wo ein Thron steht, da steht auch ein Altar. Und wo der Altar steht, da steht auch ein Feuerofen. Ohne dieses Druck- und Angstmittel, tja, da geht's einfach nicht. Es ist der Zentraldampfkessel des Landes, von dem die Leute so richtig eingeheizt kriegen. Den Leuten wird heiß, wenn sie daran denken. Und sie geraten in Bewegung und treten an. Sie fallen nieder und beten an. Alle miteinander. Solche Kessel machen es den Leuten einfach, niederzufallen und anzubeten und umzufallen. Eine technische Fortentwicklung dieses Ofens haben wir ja selbst in unserem Lande vor 70 Jahren gehabt. Die Angst ist groß und tja, sie fallen alle um. Das heißt, alle haben diesen Kniefall gemacht. Ich denke, es ist leicht für uns, über die jetzt zu reden, die vor 2.500 Jahren oder vor 70 Jahren hier umgefallen sind. Wir könnten ein Urteil fällen, aber wir wollen es, denke ich, nicht. Wir können es gar nicht ermessen, wie es war, wie in Auschwitz die Öfen rauchten und in anderen KZs. Als der Folterkeller, als die Folterkeller der SS oder der Stasi Tag und Nacht das Licht anhatte. Heute ist es anders. Aber wer nicht nach Auschwitz wollte, der hatte die Wahl. Entweder du grüßt Heil Hitler oder du wanderst ab. Ich denke, wir haben kein Recht, über sie zu urteilen. Wir sind in dieser Situation noch nicht gewesen. Es ist wahr, sie sind schuldig geworden. Aber wir sind nicht ihre Richter. Und es war auch nicht nur der böse Nebu, sondern wer zu Unrecht schweigt, der macht sich selbst mitschuldig. Und sie fielen alle vor diesem Bild nieder. Und dieser Nebu macht Öfen, um den Leuten einzuheizen. Dieser Herrscher hat ernst gemacht. Nebu ist kein Papiertiger. Seine Öfen waren keine Attrappe. Das zeigt die Fortsetzung der Geschichte. Das Volk ist versammelt, die Trompeten werden geblasen. Die Musik spielt auf. Eine große Ehrentribüne, die Ehrenplätze sind voll. Alles fällt nieder. Und wer hätte es den drei Musketieren verübt und verübelt, wenn sie jetzt gesagt haben, oh Leute, was machen wir jetzt? Wir sind in der Klemme. Vielleicht hätten sie sagen können, eine Entschuldigung wäre, ach, es ist ja unnütz, sich zu widersetzen. Wir können es gar nicht. Wir können diesem Mann doch gar nicht widerstehen. Wir müssen es unterwerfen. Und wenn, dann machen wir es freiwillig. Wir sind doch in einem fremden Land. Da hat man doch das zu tun, was im fremden Land Sitte ist. Eine andere Ausrede wäre, wir werden ja gar nicht aufgefordert, unseren Glauben abzuleugnen. Unser Gott bleibt nach wie vor unser Gott. Jeder macht doch mal mit. Ach, warum nicht auch wir? Und es ist doch nur ein kleiner Augenblick. Nur ein kurzer Moment. Und dann ist gut. Und wir können doch auch viel mehr Gutes tun im Land, wenn wir jetzt den Kniefall machen. Was können wir hinterher noch tun? Zeugnis geben, Einrichtungen schaffen und so weiter. Aber zu dem ganzen Tamtam waren diese drei Musketiere, Sadrach, Mesach und Abednego, nicht erschienen. Sie hatten ja Karriere gemacht und waren hohe Verwaltungsbeamte, aber sie wussten ganz genau, das zweite Gebot heißt und das Glaubensbekenntnis, ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Aber was ist das? Ist das die Möglichkeit auf der Ehrentribüne, wo sich alles drückt und drängt und beugt? Sind diese drei Superminister nicht anwesend? Tja, ein Vertreter, man wundert sich, der Daniel, war hier nicht dabei. Man weiß es auch nicht, wo Daniel gesteckt hat. Daniel ist von dieser Feuerprobe verschont worden und es kommen nicht alle in Feuerproben hinein. Gott schickt nicht jeden in jede Versuchung, Gott wählt aus. Daniel nicht und wir fragen uns ja warum, aber wir brauchen Gott nicht zur Rechenschaft ziehen. Er ist uns keine Antwort schuldig. Daniel war diesmal nicht dabei und ist verschont. Jedenfalls die drei machen nicht mit. Sie machen mit ihrem Glauben ernst. Vielleicht haben sie auch die Lage nicht richtig eingeschätzt. Man hätte sie ja warnen, besser aufklären müssen. Sie wussten ja vielleicht, dass der Gang dort in den Ofen doch stattfinden würde. Tja, vielleicht dachten sie, ach, da verbrennt ja sowieso bloß das fromme Fell ein bisschen. Ja, manche im Christentum denken ja, es ist sowas zum Anwärmen. Ja, so ein bisschen zum Kuscheln, dass die Seele nicht so abkühlt. Ja, aber alles wird vom Feuer weggefressen und aufgefressen. Uns geht immer eigentlich um einen feuerfesten Glauben. Und den haben die drei gezeigt. Die drei Musketiere bekennen jetzt ihren Glauben. Ich wollte noch einmal ganz kurz, da fingen Sadrach und Mesach und sprachen, es ist nicht nötig, dass wir dir darauf antworten. Wenn unser Gott, den wir verehren, will, so kann er uns erretten. Aus dem glühenden Ofen und aus deiner Hand, o König, kann er erretten. Und wenn er es nicht tun will, dann weißt du auch, dass wir uns nicht beugen. Punkt. Das ist die Sprache der Freiheit. Die drei sind wirklich freie Menschen. Die drei machen nicht mit. Drei gegen Millionen. Da ist ja ein Millionenvolk aufgewartet. Sie geben ihre Seelen nicht her. Sie haben Angst, Angst vor etwas viel Furchtbarerem. Aber wer keine Angst hat, der ist auch nicht mehr beherrschbar von den Oberen. Wir sehen es ja heute auch manchmal, wie mit Angst da umgespielt wird in den Medien. Noch einmal zurück, wir schauen noch einmal auf die drei Plätze der Ministerpräsidenten Sadrach, Mesach und Abednego. Die waren leer. Und das fällt auf. Die waren nicht auf ihrem Posten. Und das kann doch ihnen das Leben kosten. Sadrach, Mesach, Abednego, passt auf, wollte man ihnen zurufen. Aber diese drei wissen, es kann das ewige Leben kosten, wenn wir gehen. Und das ist uns viel teurer, als wenn wir jetzt hier klein beigeben. Gott ist doch kein Opa, der so ein bisschen schielt und durch die Finger guckt. Sondern Gott ist ein Gott der Himmel und der Hölle. Und es ist richtig, Gott liebt alle. Aber wer nichts von ihm wissen will, der muss die Konsequenzen tragen. Und in meiner Bibel steht, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Es gibt Dinge, die das ewige Leben kosten kann. Die drei passen auf. Und das war ja keine Zivilcourage, die sie da gezeigt haben. Das war ja kein Mannesmut, den man sich vielleicht auch mal antrinken kann. Das war das Geschenk des Glaubens, das dem geschenkt wird, der fest im Glauben an Christus bleiben will. Und man kriegt immer wieder in der Schule auch die Frage, was würden Sie denn machen, Herr Karger, wenn sowas, ne? Und so, dann sage ich mir, du, ich bin Angsthase. Ich würde wegrennen am liebsten. Und ich kann jetzt nur bitten, immer wieder, Herr, wenn es mal an mich kommt, dann lass mich festbleiben. Es liegt nicht an mir, dass ich dann fest bin. Ja, auch nicht an dir. Sondern es ist eine Gnade, wenn man dann sagen kann, nein, ich will meinen Herrn Jesus nicht verleugnen. Und das haben so viele gemacht. Gott hat gesagt, ich bin der Herr, dein Gott, niemand anders. Jesus sagt, mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Er ist der König. Anbetung heißt eigentlich richtig, dass wir den anderen so verehren, dass wir ihm gehorchen, wenn es hart auf hart kommt. Nebukadnezar ist nicht Gott, ja, aber sie haben nicht mitgemacht, sie sind nicht niedergefallen, sie haben nicht angebetet. Das ist der Mut der Gnade Gottes und es wird auch jedem geschenkt, der Jesus treu und festhalten möchte. Ja, das hat die Kirchengeschichte vielfach gezeigt, wir wollen aber nicht den Finger erheben über andere. Ja, sagte mal ein Bruder, Thomas, sei dankbar, dass wir nicht auch schon gefallen sind. Also, das müssen wir wirklich sagen. Auf einem französischen Adelswappen ist zu lesen, si omnes ego non. Nur diese Worte stehen da drauf, auf diesem Wappen. Und das hat ein ganzes Geschlecht als Leitlinie gehabt. Wir werden vielleicht das nächste Jahr, die nächsten Jahre, es ganz neu buchstabieren lernen, was es heißt, diesem Jesus nachzufolgen. Wir wissen nicht, was noch auf uns zukommt. Aber dann können wir dieses Si omnes ego non, was heißt zu Deutsch? Wenn auch alle, aber ich nicht. Wenn auch alle, ich nicht. Ich glaube an den Gott, der sich in Jesus Christus uns offenbart hat, der dort am Kreuz für meine Schuld gestorben ist und dem ich festhalten möchte bis in Zeit und Ewigkeit. Und ich habe es gerade schon mal gesagt, auch wenn ich im Straßengraben liegen würde, ich weiß, dann würde mein Jesus kommen und sagen, Thomas, komm, ich heb dich auf, ich trage dich. Ich trage dich hindurch. Und wenn wir dann diesen Weg gehen, dann lasst uns das immer wieder auch, wie dieser Wappenspruch uns vorsagen. Wenn auch alle, ich nicht. Ich möchte bei dir bleiben. Gilt das auch für dich? Hast du dir das schon einmal in einer stillen Stunde als Frage vorgelegt, Herr? Ich nicht. Und die drei werden in der Tat sofort denunziert, auf der Stelle verhaftet, dem König vorgeführt. Und dieser Nebu hat ja alle Macht. Ja, diese drei Hansel in ihrer Unverschämtheit. So hat sich das der Nebukadnezar wahrscheinlich gedacht. Da mucken drei auf. Was ist denn mit denen los? Haben die eine Vollmeise? Ja. Und was sagt er? Wollt ihr meinen Gott nicht anbeten? Er fordert sie noch heraus. Es ist komisch. Er hat ja eigentlich schon vorher gesagt, die fliegen alle in den Ofen. Diskussionslos. Und jetzt kommt auf einmal diese Frage. Die drei fangen nicht an zu diskutieren. Obwohl sie ja vielleicht ein Stück weit herausgefordert waren, nicht? Und dann gibt es auch Momente, wo eine Diskussion aufhört. Wo man Argumente gar nicht mehr hört. Wo man nur noch die Wahrheit bezeugen kann. Und diese drei, sie legen ein Zeugnis ab. Unser Gott kann, sagen sie. Nebu kann in den Ofen stecken. Regenten können Paulus und Silas in den Kerker bringen. Sie können dem Johannes, dem Täufer, den Kopf entfernen. Sie können die Christen in den Tagen Neros als brennende Fackeln aufstellen. Das können sie alles. Sie können einen Hus auf dem Scheiterhaufen verbrennen. Sie können einen Paul Schneider in Buchenwald umbringen. Am 20. April 1938 zu Hitlers Geburtstag verweigerte er beim Appell der Fahne den Hitlergruß und nahm seine Mütze nicht ab, zum Entsetzen aller anderen, die drumherum standen, und sagte ganz laut, dieses Verbrechersymbol grüße ich nicht. Er wurde öffentlich mit 20 Stockschlägen dafür bestraft und in Einzelhaft nachher im Bunker eingesperrt. Und dort hat er mehrfach Bibelverse aus seiner Arrestzelle über den Exerzierplatz gerufen, bis er schließlich ermordet wurde. Sie können Christen im Irak und im Iran den Prozess machen. Eines können sie aber nicht. Das Höchste und Beste in ihrem Leben ihnen nehmen, nämlich die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Die Christen selbst in Nordkorea, wird berichtet, in den Lagern, dürfen nicht einmal die Köpfe nach oben zum Himmel wenden. Das wäre Gebet. Was dann darauf folgt, kann man sich denken. Die Gemeinschaft können sie uns aber im Herzen nicht nehmen. Jesus sagt, habt Angst über dem, der euch ja vieles nehmen kann, aber er kann die Gemeinschaft mit Christus nicht nehmen. Sie können ihnen nicht, wenn sie diesem Herrn gehören, diese Gemeinschaft mit Jesus nehmen. Ärger, Schrecken, Operationen, Krebs, alles Mögliche kann passieren, aber niemand kann uns die Gemeinschaft mit Christus nehmen. Nichts kann mich scheiden von der Liebe Gottes. Gar nichts. Rot und Gelb und alle anderen Farben unterstrichen, gar nichts. Nichts, nichts, nichts kann uns, wenn wir festhalten wollen, an diesem Christus. Nicht einmal der Feuerofen. Winrich Schäffbuch sagt einmal zu diesem Thema, es sieht so aus, wie wenn die drei Männer recht arme Leute gewesen wären. Und wir sehen ja die Märtyrer um Jesu Willen immer gerne so an, als ob sie die bemitleidenswertesten Gestalten wären. Das stimmt nicht. Die drei sind reiche Leute. Alles laue Christentum hat keine Kraft und keinen Saft. Das sind doch keine Opfer, wenn wir unsere Knie beugen vor den Götzen unserer Zeit. Der römischen Verfolgung war es unmöglich, die Kraft der Christen zu brechen oder in den Hugenottenverfolgungen. Aber in Zeiten des Reichtums und Wohlstands wurden Christen gelähmt und die schlimmste Gefahr, die Christen gedroht hat, ist, dass sie von innen her von Gottes Wort ausgehöhlt sind. Theo Lehmann fordert, was wir heute brauchen, sind Christen, die bibelfest, feuerfest, leidensbereit und KZ-fähig sind. So Theo Lehmann. Wir haben noch einen fünften Punkt. Drei Musketiere erleben Gottes Wunder. Und das ist jetzt das größte Wunder überhaupt. Es entzieht sich allem Verstehen, was wir so, nicht die moderne Theologie macht da ja eigentlich einen Zirkus draus hier, alles bloß Legende und all möglichen komischen Zeugs nicht. Aber ich denke, diese Geschichte hat absoluten Realitätsbezug. Nebu schnappt angesichts dieser ungeheuerlichen Standfestigkeit dieser drei Leute völlig über. Er rastet aus. Nebukadnezar schreit den Befehl, 7-mal mehr Ofen heizen. Jetzt zeige ich es denen, aber den heize ich ein. Und dann werden sie gefeuert. Und was kommt jetzt, ist unerklärlich. Der Mann schaut durchs Guckloch und sieht die drei, die brennen nicht. Und noch eins, er sieht noch einen vierten Mann. Habe ich nicht drei doch reinschmeißen lassen, haben wir uns verzählt? Fragt er. Und dann wurde die Exekution abgebrochen, die drei herausgeholt. Und was stellen sie fest? Kein Härchen versenkt. Und jetzt ist bei Nebukadnezar der Ofen aus. Er steht vor einem Rätsel, dass der größte Mann dieser Zeitgeschichte nicht die Macht hat, diese drei und vor allen Dingen den Gott dieser drei in die Knie zu zwingen. Ja, dieser Nebukadnezar kennt einfach Jesaja nicht. Jesaja sagt, wenn du durchs Feuer gehst, sollst du nicht verbrennen. Und die Flamme soll dich nicht versengen. Denn ich bin der Herr. Das ist ein Wunder der Bewahrung. So etwas kann nur Jesus machen. Nebukadnezar muss das anerkennen. Der vierte ist immer dabei. Schau, das ist das Wunderbare. Er nennt hier nicht ihn im Text. Er nennt ihn Sohn des Höchsten, ein Sohn des Gott der Götter. Und wir wissen es, das ist unser Herr Jesus im Alten Testament. Der vierte ist immer dabei. Wenn es in die Hitze geht, ist der vierte immer dabei. Und wenn es in die Hitze des Krankenhauses geht, auf die Intensivstation, Jesus ist mit dabei. Wenn es ins Feuer des Todes geht, Jesus ist immer mit dabei. Nie, gar nie werde ich in dieser Hitze alleine gelassen. Ist das nicht wunderbar? Das müssen wir uns aber immer wieder sagen. Das muss uns ein Bruder, eine Schwester in der Hitze zurufen. Jesus ist mit dabei. Er lässt doch nichts zu, was wir nicht tragen könnten. Ihr Lieben, und wenn wir dann sehen, wie Jesus an Ostern aus dem Grab herausging am Morgen, der Tod hat doch keine Macht mehr, kein Haar war Jesus gekrümmt, kein Todesgeruch irgendwie an seinem Leibe. Er lebt und er ist da dabei. Und so wird es einmal sein. Das ist schon ein Vorgeschmack auf die herrliche Ewigkeit. So wird es einmal sein, keine Spur mehr von Leichengeruch. Nur Leben, volles, ewiges Leben, ohne Brandgeruch, ohne Leichengeschmack. Tja, er ist der Herr der Feueröfen. Schau, in seinem Namen sind wir jetzt auch hier zusammengekommen. Wenn der Teufel da drüben zum Fenster reinguckt, dann sieht er hier nicht nur uns sitzen, sondern dann sieht er unseren Herrn Jesus auch mitten unter uns. Ist das nicht wunderbar? Und damals, wie sie durch die Ofenklappe geguckt haben, da haben sie den vierten gesehen. Und an diesem vierten hat sich der Nebukadnezar letztendlich, ja, nicht aufgegeilt, aber hat gesagt, das kann doch wohl nicht wahr sein. Er hat es gesehen. Und das ist der Punkt für mich persönlich, wo ich aufhöre zu diskutieren, sondern nur noch Franz Werfel, den katholischen Schriftsteller, zitiere, wo er sagt, für diejenigen, die an Gott glauben, ist keine Erklärung notwendig. Für denjenigen, die nicht an Gott glauben, ist keine Erklärung möglich. So ist das. Unser Glaube an den Herrn Jesus ist nicht beweisbar, aber er ist erfahrbar. Er ist erfahrbar, dass er uns durch die Täler unseres Lebens hindurchträgt und dass wir ohne Kompromisse diesem Jesus hinterhergehen. Und wenn wir jetzt noch einmal zurückblenden auf die drei Namen, die hier waren, ich hole sie noch mal gerade her. Gott ist gnädig, Hanania. Misael, wer ist der, der Gott zugehört? Asaria, Gott ist mein Helfer. Dann waren das die richtigen Namen. Diese Namen haben Programm gehabt. Und diese Namen wurden dort in der Hitze, in den Feueröfen, in der Bedrängnis bewährt. Und dazu hat sich Jesus gestellt. Wo gibt es einen Gott, der so erretten kann? Amen. Ja, lieber Herr Jesus, und das schenke du uns für unser Leben, dass wir ohne Kompromisse deinem Wort treu sind. Und du stellst dich zu denen, die auch mit Ach und Krach, die hinterhergehen wollen, aber doch immer wieder sagen, Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Gib uns nicht einen großen Glauben, sondern einen Glauben an einen großen Gott, an den wir uns hinhängen. Und dir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Und wir danken dir, Herr Jesus, dass es auf dich ankommt und dass du uns hindurchträgst, so wie es Luther gesagt hat, das Anhängsel muss auch noch rein. Amen.